Herzlich willkommen. Hier ist das Penta-Radio, die monatliche Radiosendung vom Chaos Computer Club Dresden. Heute geht es um Informatikunterricht in der Schule. Und wir machen erstmal eine kleine Vorstellungsrunde. Im Studio sind
der Markus,
Marius,
der Sandro,
Mandy, hallo,
und der Nack.
Dann gibt es noch den Alex.
Genau, der ist hier.
Und den Friedemann. Also es ist heute volles Haus. Ich denke, wir spielen erstmal eine kleine Musik und dann steigen wir ins Thema ein. Hallo, willkommen zurück. Ich übergebe jetzt mal an den Nack.
Ja, hallo. Also, wir wollen gerne über den Informatikunterricht in unseren allgemeinbildenden Schulen und auch berufsbildenden Schulen sprechen, da wir alle sehr unterschiedliche Erfahrungen damit gemacht haben. Wir haben da einen Menschen dabei, der in einer Schule arbeitet und dort einen alternativen Informatikunterricht macht. Wir haben jemanden aus dem universitären Bereich da, wir haben einen Schüler da, wir haben auch einen Menschen vom Chaos macht Schule-Team da und wir würden gern einfach mal darüber reflektieren, was stellen wir uns im Informatikunterricht vor, was würden wir uns wünschen, was sehen wir als mögliche Problemquellen, um daran anzuknüpfen. Zu mir ganz kurz, ich bin der Nack, ich bin im Chaos Computer Club Dresden aktiv. Ich mache selber auch etwas beim Chaos macht Schule-Team mit und ja, versuche auch meinen Weg in die Medienpädagogik und Mediendidaktik zu finden. Und damit übergebe ich an Mandy.
Ja, ich bin Mandy, ich bin das angesprochene universitäre Element. Ich arbeite an der TU Dresden. Und habe da, reden wir bestimmt später nochmal drüber, einen Kurs zum Thema Medienpädagogik. Ich selber habe mit Informatikunterricht natürlich seit meiner Schulzeit nicht mehr viel am Hut. Erinnere mich daran, dass ich den nicht besonders gut fand, wir Serienbriefe geschrieben haben und Excel-Tabellen erstellt haben. Genau, und freue mich schon sehr drauf, dass wir heute noch ein paar coole Sachen besprechen.
Okay, hier ist der Sandro. Ich springe seit vielen Jahren im AZ Conny rum, arbeite an der freien Schule, arbeite noch in einer kleinen IT-Firma. Ja, und bin schon seit vielen Jahren sozusagen auf der Suche, welche neue Formen von medienpädagogischen Angeboten für die jungen Menschen, die wir immer weniger verstehen, überhaupt getestet oder überhaupt erstmal in Frage kommen würden. Ja, also ich experimentiere da ein bisschen rum, fand das, was ich an Informatikunterricht in meinen Schülerinnenjahren erdulden, erleiden musste, auch irgendwie als Konzept ganz klar gescheitert. 10% der Leute irgendwie haben was mitgenommen, 20% irgendwie fanden, naja, vielleicht was fürs Leben und der Rest hat definitiv nichts mitgenommen. Und nach meiner Erfahrung, was auch Leute mir heute so zurückkoppeln, direkt Betroffene oder Leute, die schon ein bisschen länger raus sind, das hat sich nicht geändert. Seit 20, 25 Jahren. Ich denke, es wird Zeit, dass wir mal ein bisschen Dinge neu denken, neu probieren. Und genau, deshalb bin ich heute ganz interessiert am Thema und ja, übergebe an den Marius.
Ja, hallo, ich bin Marius und ich bin hier im Chaos Computer Club auch mit aktiv. Und weshalb ich hier bin, ist, dass ich auch Teil des Chaos macht Schule, der Chaos macht Schule Gruppe bin innerhalb des hiesigen Chaos Computer Clubs. Und das ist ein Projekt, bei dem wir versuchen, in Schulen zu gehen und in Unis zu gehen, teilweise mit Schülern, Studenten, mit anderen Leuten, eine Art alternativen Informatikunterricht möglicherweise zu machen. Und zwar, was wir rüberbringen wollen, ist, dass die Technik, die uns umgibt, dass wir die selbst gestalten können und dass man die verstehen kann und dass man Dinge wie Verschlüsselung, die man vielleicht schon mal gehört hat oder sowas wie Tor, Anonymität im Netz, dass das nicht nur irgendwie magische Dinge sind, die irgendwie weit weg von mir sind, sondern dass die einen ganz klaren Praxisbezug haben und dass die mittlerweile irgendwie so wichtig geworden sind in einem Leben, wo alles durch die Technik bestimmt ist, wo Leute Politik machen mit Technik, wo Leute überwacht werden und wo wir denken, dass jeder ein bestimmtes Grundwissen haben sollte, wie man sich schützen kann und wie man solche Geräte verstehen und für sich nutzen kann. Und deshalb machen wir das. Und das tun wir schon seit vielen Jahren hier. Das ist zum einen ist es ein bundesweites Projekt. Das heißt, in ganz vielen Städten gibt es Gruppierungen, die Chaos macht Schule machen. In Hamburg zum Beispiel oder in Mannheim. Die unterschiedlichen Gruppierungen machen das alle auch ein bisschen unterschiedlich in ihrem Stil. Und wir in Dresden sind so ungefähr seit 5, 6 Jahren irgendwie dabei. Und das ist immer ein Stück weit noch größer geworden. Es ist sehr schön, dass es einen großen Anklang findet. Aber auf der anderen Seite finden wir es auch ein bisschen schade, dass diese Themen einfach nicht im Informatikunterricht vorkommen. Und deshalb ist auch unser langfristiger Plan so ein bisschen einzuwirken auf Schule und Vorschläge zu unterbreiten, wie man das denn besser machen kann und was da noch mit vorkommen kann. Und so über unsere Methoden und über unsere Themen, denke ich, sprechen wir dann später nochmal. Und deshalb gebe ich mal an meinen Nachbarn hier weiter.
Hallo, ich bin der Markus. Ich bin vom HTO2 und spiele hier ein bisschen die Schülerrolle. Ich wurde hier für auch ein bisschen spontan konfrontiert und möchte halt auch ein bisschen darüber reden, wie das zurzeit an den Schulen wirklich ist mit dem Unterricht und auch ein bisschen mit der Hardware, wie da umgegangen wird und wie es da auch aussieht. Und ja, ich muss meinen Vorrednern auch beipflichten, dass der Informatikunterricht so nicht weitergehen kann. Ja, es wird vieles angesprochen, aber ich bin auch der Meinung, dass es nicht die richtige Art und Weise ist, so wie es derzeitig ist.
Ja, was ich am Anfang noch so vergessen habe zu erwähnen, wir haben ein Pad, ein Etherpad erstellt für diese Sendung. Liegt daran, dass, ja, ihr könnt natürlich gerne auch anrufen hier im Studio und so eure Fragen loswerden oder auch gerne eure Kommentare. Und jeder, der jetzt gerade nicht telefonieren kann oder möchte, kann das natürlich auch in schriftlicher Form tun unter pentapad.c3d2.de/p/radio.
Beginnen wollen wir eigentlich damit, dass wir so ein bisschen darüber reden wollen, welche Thematiken wir etwas mehr repräsentiert sehen wollen in der Schule. Also es wurde ja eben schon mal irgendwie kurz angesprochen, dass es irgendwie der Schulinformatikunterricht irgendwie bei vielen irgendwie mit Excel und mit Word und solchen Dingen irgendwie verbunden ist. Und unserer Meinung nach ist es sehr schade, weil das irgendwie gar nichts mit Informatik oder irgendwie sowas wie Medienkompetenz so richtig zu tun hat, sondern es irgendwie Computerbenutzung. Das sind Dinge, die sicherlich heutzutage jeder wissen muss, aber es gibt auch noch ganz viele andere Dinge, die wir gerne sehen in diesem Unterricht.
Dazu muss man sagen, Computerbenutzung ist ja das eine, aber hier in dem Fall werden Programme, proprietäre Programme, die Geld kosten, werden die Schüler drauf getrimmt. Das macht es nochmal schlimmer.
Na, aber nicht nur. Also ich glaube, es geht nicht nur darum, was für eine Art von Software wir nutzen, dass wir eben vielleicht lieber proprietäre Software nutzen, wie beispielsweise Microsoft-Produkte, sondern es geht halt auch explizit darum zu verstehen, was ist denn so ein Computer? Also was macht der denn und wie funktioniert der? Beziehungsweise was für eine Magie ist das?
Ich finde, dazu ist zu sagen, dass gerade das Thema in Verbindung zu dem, was Alex gesagt hat, gerade an solcher Software immer versucht wird, deutlich zu machen. Beispiel, was zurzeit bei uns los war, es ging um das Thema Datenbanken und wir haben uns dann auch ein bisschen mit der SQL-Syntax vertraut gemacht. Und das haben wir in der Weise gemacht, dass wir eine vorgefertigte Datenbank in einem proprietären Format bekommen haben und das in einem Programm verwendet haben, was uns dann bloß die SQL-Syntax dafür so gesehen verarbeitet und ausgegeben hat.
Muss ich mal kurz fragen, habt ihr mit Microsoft Access gearbeitet?
Ja, am Anfang ja. Und zwischendrin weiß ich jetzt nicht genau, wie die Software hieß. Und das war auch relativ schwierig. Also ich habe es nicht sofort geschafft, dieses proprietäre Format in eine normale SQL-Datenbank überhaupt umzuwandeln.
Ja. Weil das ist das, was ich habe mich noch vergessen hier vorzustellen vorhin. Das ist das, was ich noch kenne aus dem Informatikunterricht. Ich habe halt, das Einzige, was wir mit Datenbanken gemacht haben, war wirklich mit Microsoft Access so eine Datenbank zusammengeklöppelt, was dann natürlich so ein bisschen den Nebeneffekt hatte, dass man damit zwar nur mit Microsoft Access was anfangen konnte, aber die Daten da nicht so richtig rausgekriegt hat. Das fand ich damals halt schon so ein bisschen blöd. Aber gut, also klar, man hätte natürlich auch mit SQLite oder MySQL da arbeiten können, klar.
Da seid ihr aber schon weiter als ich zu meiner Schulzeit. Also in meiner Schulzeit haben wir halt irgendwie wirklich nur Microsoft Word und ein bisschen Tabellenkalkulation gemacht. Und ich weiß noch, so in der 10. Klasse hieß es ja, hey, wir haben jetzt Internet in der Schule, lasst mal alle eine E-Mail-Adresse klicken. Aber lasst das nicht auf dem Schulserver machen, sondern wir suchen uns halt sowas wie Yahoo, GMX, Gmail oder dergleichen. Und damit haben wir uns halt mal 2 Unterrichtsstunden komplett beschäftigt.
Genau, da wäre jetzt trotzdem für mich erstmal noch kurz die Nachfrage noch, würdet ihr sagen, also jetzt gerade die beiden Letztgesprochenen, würdet ihr sagen, das war Wissen, was in der Form einfach schon euch was gebracht hat, was euch was genützt hat, wo ihr ganz klar sagen könnt, okay, unabhängig von der Geschichte, proprietär oder nicht, es gibt dahinter ja auch immer ganz klare pädagogische sozusagen Konzepte, die besagen, wenn daneben die Grundstruktur, was ist eine Datenbank, was macht das eigentlich, wofür ist es da, wenn das auch mit rumkommt und dazu noch gesagt wird irgendwie, ja, wir nehmen das mal als Beispiel, aber ihr habt die Grundkonzepte werden für wie viel wichtiger sozusagen erachtet, zu vermitteln, dann könnte man ja noch irgendwie sagen, okay, dann das ist mit dem Office-Produkt das eine, ja, aber es hat euch was gebracht, ihr habt sozusagen einen guten Einblick bekommen fürs Leben und so weiter. Nur mal so als Nachfrage, würdet ihr das so empfinden?
Also grundsätzlich muss ich sagen, das war schon, also wir haben schon so ein bisschen relationale Datenbanken behandelt, ne? Wir haben auch irgendwie da kann man ja in Access auch irgendwie so grafisch das auch zusammenklicken, wie die miteinander zusammenhängen und dann generiert er daraus so ein SQL-String. Also das war schon gar nicht schlecht. Man hat halt gesehen, okay, die hängen irgendwie miteinander zusammen und dann hat man auch das SQL, konnte man sich anzeigen lassen. Also so doof war das eigentlich gar nicht. Und ja, wir haben sogar programmiert. Also wir haben auch mit Delphi irgendwelche tollen, mit Object Pascal irgendwelche Sachen gemacht. Also es war jetzt nicht komplett für die Tonne, würde ich mal sagen. Also man hat da schon Sachen mitgenommen, aber mir waren die Sachen zu der Zeit schon bekannt. Also ich habe da sowieso schon mit MySQL was gemacht gehabt und auch programmiert. Von daher war das für mich jetzt nichts Neues, aber grundsätzlich würde ich sagen, wurden die Konzepte schon vermittelt.
Na, also ich muss sagen, ich habe größtenteils daraus gelernt, nicht was die Lehrer mir für Inhalte präsentiert haben, weil die konnte ich meistens schon selber. Sondern ich habe gelernt, solche Sperren, die der Lehrer auferlegt hat, beispielsweise wir sperren jetzt mal die Monitore oder ich übernehme deinen Computer, zu umgehen. Oder gleichermaßen habe ich gelernt, wie bringe ich denn meinen Mitschülern so ein Wissen bei, wie sich frei zu bewegen, auch in einem Schulnetzwerk.
Das ganze Problem ist, also das mit diesem gerade Datenbanken oder zum Beispiel Programmieren ist bei uns auch immer noch und witzigerweise auch noch mit Pascal, Delphi. Aber das Problem ist, dass diese Hinstrukturierung des Lehrplans von der 5. Klasse angehend total irgendwie schief liegt. Also angefangen ist 5., 6. Klasse, da ist bei uns ein sogenannter TC-Unterricht, also Technik und Computer. Das ist zur Hälfte eher mehr Werkunterricht und die andere Hälfte Computer. Und ohne jetzt irgendjemandem nahe treten zu wollen, die Lehrer sind dafür meiner Meinung nach auch ein bisschen zu eingestaubt. Also die bohren zum Beispiel darauf, ein veraltetes Office für die Schüler in diesem Computerteil zu verwenden, um ihre Daten, sage ich mal, niederzuschreiben. Obwohl wir eine viel neuere Version haben, einfach weil die sich nicht an Neues gewöhnen wollen. Und dieser Unterricht steigert sich dann immerhin bis zur 10. Klasse, ist das eher so mehr oder weniger. Und ab der 10. Klasse kommt dann wirklich der Hammer, wo dann gesagt wird, okay, wir machen jetzt mal Netzwerk, Datenbank, Programmierung.
Kurze Frage, also die Lehrer pochen darauf, dass ihr ihnen Hausaufgaben oder sowas dann in einem alten Office-Format gibt oder wie muss man das verstehen?
Hausaufgaben gibt es in diesem Unterrichtsfach in der Art und Weise nicht, aber also gerade so zum Beispiel Thema Speichermedien wird, glaube ich, in der 6. Klasse mal behandelt. Und da wird dann eben in diesem alten Word 2002 ein Dokument angelegt, wo einfach mal diktiert und stumpf aufgeschrieben wird, okay, wir hatten mal Floppy und dann gab es irgendwann mal so 4 GB Speicherkarten und jetzt sind wir bei so 64 GB Sticks und irgendwie gibt es auch noch Festplatten.
Also was ich noch hinzufügen kann zu dem, was Nack gesagt hat, also bei uns war das auch so, wir hatten halt irgendwie so einen tollen Linux-Squid, irgendeinen Proxy-Server, der da stand, der irgendwie eingerichtet war von irgendeiner Jugendschutzfirma, irgendwie, keine Ahnung, vom Land irgendwie und dann, aber das Erste, was ich natürlich gemacht habe, war, mich mit Anonymisierungsdiensten zu beschäftigen, weil die natürlich auch den tollen Nebeneffekt haben, dass sie Zensur umgehen. Und ich hatte dann da immer, also es war lustig, wir hatten Computer mit Wächterkarten, also die wurden beim Neustart immer zurückgesetzt, aber man konnte halt USB-Sticks anstecken und Code ausführen. Von daher habe ich dann einfach unseren mobilen Tor-Browser genommen und dann war das natürlich umgangen, weil der war so schlau, dass der natürlich da irgendwie... Und lustig war auch, dass Port 443 nicht gefiltert wurde. Also es war halt, sobald es verschlüsselt war, ging es. Ja, wahrscheinlich, weil sonst das Google-Mail nicht ging von den Lehrern. So. Und deshalb ja, war das natürlich dann sehr schnell umgangen. So, es gab dann einen findigen Informatiklehrer, der hat dann einfach den Netzwerkstecker vom Uplink rausgezogen. Da konnte man natürlich nichts machen, aber ja, gut. Heutzutage, denke ich, ist das eh hinfällig, weil jeder ein Smartphone hat und da kann man natürlich sowieso über das Smartphone im Internet surfen. Also ja, ist wahrscheinlich heute eh anders.
Ja, Problem ist eben auch zum Beispiel dieses Angesprochene mit dem Linux. Also wenige der Lehrer haben auch wirklich Kontakt mal mit freien Betriebssystemen. Also ich glaube, das Einzige, was bei uns da so wirklich direkt auf Linux läuft, beziehungsweise BSD, sind unsere Router beziehungsweise WLAN-Verteiler. Und der Rest ist halt wirklich einfach nur proprietäre Software.
Was mich halt auch immer sehr deprimiert hat, war, dass ich nie in der Lage war, in meinem Schulnetzwerk damals irgendwie mitzuwirken. Wir haben da halt ein Rechnersystem hingeklatscht bekommen und ich konnte halt nie verstehen, wie funktioniert das denn? Oder was bedeutet es denn, irgendwie zwei Computerkabinette miteinander zu vernetzen? Man hätte auch so tollen Unterricht machen können und das ist halt leider nicht geschehen.
Mhm. Bei mir liegt sozusagen der Unterricht ja noch mal ein paar Jährchen noch mal zurück. Was ich jetzt aber bei allen so durchhöre, ist ein Phänomen, was ich ja schon wirklich sehr, sehr lange irgendwie beobachte. Es gibt zwei Fächer, und jetzt möchte ich den lieben Kolleginnen auch nicht so nahe treten, aber es gibt zwei Fächer, die sind prädestiniert dafür, dass die jeweils Ausführenden entweder wirkliche fachliche Fachnerds sind oder Pädagoginnen sind. Diese beiden Fächer sind Sport und Informatik. Ich habe wirklich auch in meiner Karriere es immer erlebt, es gab perfekte, wirklich Informatiklehrer in dem Fall, der aber pädagogisch überhaupt nichts drauf hatte. Er konnte wirklich das Wissen, was er gesammelt hatte, auch die Erfahrung, er konnte es null rüberbringen. Und dann gibt es andere, die sind wirklich didaktisch voll drauf und so weiter und dann kommen die Leute mal mit und dann wirklich fachlich nichts da. Da wäre für mich jetzt wirklich auch die spannende Frage, vielleicht auch mal in die universitäre Ecke da hinten, ist das irgendwie heute auch so ein bisschen Thema oder ist das irgendwie so ein bisschen auch bearbeitet sozusagen, wie man das schaffen kann sozusagen, weil das Problem haben sicherlich nicht nur diese beiden Fächer, bei denen ist es mir besonders aufgefallen. Aber ich denke, grundsätzlich war ja auch die Idee zu sagen, ja, alle unsere Pädagoginnen mindestens im Land Sachsen haben mindestens zwei Fächer auszuführen. Gerade nach der Wende war das für viele Sportlehrerinnen ein ganz schönes Chaos, dann doch Ethik noch dazu nehmen zu müssen. Aber an sich sozusagen war das ja schon eine Reaktion darauf. Die scheint mir auch sinnvoll zu sein, ja. Aber die Frage ist, spielt das heute noch so eine Rolle in der Uni, in der Ausbildung?
Also dazu muss man ja sagen, wenn man Lehramtsstudentin ist oder Lehramtsstudent, dann studiert man ja nicht nur sein eines Fach. Man hat meistens mindestens zwei verschiedene Fächer und dazu kommen noch die ganzen bildungswissenschaftlichen Bereiche, die didaktischen Bereiche. Man lernt also was zu Pädagogik, man lernt was zu Psychologie, man muss sprachwissenschaftliche Bereiche belegen, beziehungsweise Sprach, also um halt sprechen zu lernen, Aussprachen und so weiter zu üben. Das ist wirklich eine komplexe Sache, die da hinter sich bringen. Wie genau das jetzt für Informatiklehrer oder für bestimmte Fächer aussieht, weiß ich leider nicht. So lange bin ich jetzt auch noch nicht dabei. Aber es ist immer ein Aspekt, alles reinzubringen. Was die Studenten und Studierenden sich natürlich im Endeffekt mitnehmen, ist immer noch mal die andere Sache. Und ich glaube, da kommt es natürlich auch ganz darauf an, welche Lehrenden haben die vor sich und worauf legen die vielleicht auch den Fokus? Also es ist, ich glaube, auch wenn alle dasselbe Studium durchlaufen, kommen da sehr, sehr individuelle Menschen raus und die sind eben so oder so.
Das kann ich im Rahmen von dem, was wir bei Chaos Macht Schule im Vogtland erlebt haben, bestätigen. Also wir haben mit sehr vielen verschiedenen Lehrern zu tun gehabt, teilweise auch Quereinsteiger. Also das Problem Quereinsteiger ist, denke ich mal, auch was da besprochen werden müsste. Also was ich jetzt, worauf ich hinaus will, ist, dass es wirklich ganz extrem am Lehrer hängt, was der an dem Unterricht wie dran nimmt und wie der seine Leute begeistern kann. Also wir hatten Lehrer gehabt, das hat nichts mit dem Alter zu tun, wahrscheinlich eher Alter im Kopf. Die waren paar 50 und haben einen super Unterricht gemacht, neues Zeug gemacht, interessantes Zeug gemacht. Wir hatten auch sehr junge, die sich einfach nur an irgendwelche Pläne oder was auch immer gehalten haben, das sehr, sehr uninteressant gemacht haben, halt Excel und Ähnliches gezeigt. Und ich denke, das wird dann auch noch kommen, was die Ausstattung so ankommt. Es hat schon ein bisschen mit angeklungen. man merkt auch sehr oft, dass die Leute, also wie viel Interesse die daran haben, wie die sich auch selber weiterbilden und so. Das macht einen ganz großen Punkt in dem ganzen Bereich Informatikunterricht aus, also in der Qualität.
Also da würde ich auch noch gern kurz was zu sagen. Und zwar findet ja jedes Jahr in Dresden der Schulinformatikertag statt, wo wir im Rahmen von Chaos macht Schule auch hin und wieder einen Vortrag halten. Und da hatte ich halt auch die Möglichkeit, mal mit Informatiklehrer, Lehrerinnen ins Gespräch zu kommen. Und ich war da extrem angenehm überrascht. Also ich bin da wirklich ein bisschen mit Angst reingegangen in meinen eigenen Vortrag, weil ich Angst hatte, wie sind diese Menschen denn so. Ich bin halt geprägt durch meine eigene Schullaufbahn und habe da nicht besonders viel Positives am Informatikunterricht abgewinnen können. Aber dann habe ich diese Menschen dort getroffen, sie haben interessante Fragen gestellt, sie haben nach Anknüpfungspunkte gesucht, sie haben kritische Fragen gestellt, die waren engagiert. Und ich denke, wenn man diesen Menschen einfach Unterstützung zukommen lässt und sie nicht allein im Regen stehen lässt, dann wird das auch besser werden.
Also ich würde auch sagen, dass es gar nicht mal unbedingt an den Informatiklehrern irgendwie auszulassen ist. Ich meine, natürlich in jedem Fach gibt es gute Lehrer und schlechte Lehrer. Und das bei Informatik sicherlich noch mal ein bisschen mehr der Fall, weil da viel Fachwissen gefragt ist und auch eine große Diskrepanz ist zwischen den Leuten, die sich gut damit auskennen, und den Leuten, die das irgendwie so sich nebenbei mal beigebracht haben. Das, was für mich so ein bisschen rausgeklungen ist, ist, dass es irgendwie so einen großen Sprung gibt irgendwie, dass es keinen allgemeinen Plan gibt, wie bringen wir unseren Kindern irgendwie Technikverständnis, irgendwie ein tiefes Technikverständnis bei, sondern irgendwie man fängt so ein bisschen an und erzählt, was eine Diskette und wie benutze ich Word, was alles eher so eine Ebene ist. Ich sitze das erste Mal vor einem Computer und das ist bei den meisten Schülern sicherlich in der 6. Klasse schon längst geschehen. Und dann geht es plötzlich zu Datenbanken und Netzwerken. Und wenn wir irgendwie mit Chaos macht Schule in Dresden irgendwo in Schulen sind, dann merken wir das regelmäßig, dass Schüler in der 8. Klasse, die schon irgendwie in meinen Augen fast so ein bisschen erwachsen sind und alles Mögliche, alle möglichen sozialen Netzwerke natürlich schon nutzen und perfekt mit allen möglichen Geräten umgehen können, noch nicht mal sagen können, wenn ich jetzt irgendwie meinem Kumpel eine WhatsApp-Nachricht schicke, was passiert da überhaupt und geht das jetzt, ich habe letztens gehört, das geht bestimmt über einen Satelliten oder sowas. Oder also die wissen noch nicht mal, wie das Internet funktioniert. Dann sollen sie aber irgendwie Datenbanken beigebracht bekommen. Und da finde ich, es ein super großer Sprung, wo man das Verständnis von Technik, also wie funktioniert ein Computer, wie funktioniert das Internet und solche Sachen, die überspringt man einfach, meiner Meinung nach. Und das ist total schade, weil diese Sachen machen wir mit Chaos macht Schule. Irgendwie Internetverschlüsselung und das fände ich super schön, wenn sowas einfach noch mehr repräsentiert wäre.
Das ist auch ein Punkt, der mir immer wieder aufgefallen ist, dass es nur sehr, sehr wenige Informatiklehrer schaffen, Neugier zu wecken. Das heißt, nicht nur den Stoff zu vermitteln, sondern auch, dass die Kids sich fragen, wie funktioniert das, was sind da die Hintergründe? Ich hatte bei einer Veranstaltung mal, ein Mädel war das gefragt, ja, weißt du denn, wie man auf dem Fernseher heute aufnimmt? Und hat die gesagt, ja, mit der Rekordtaste auf der Fernbedienung. Und dann habe ich gefragt, na, weißt du, wie der das aufnimmt? Na, auf dem Knopf. Und das sind so die Sachen, was Leute dann in der 12. Klasse einsagen. Das ist aus meiner Sicht komplett einmal versagt, weil jeglicher Hintergrund, jegliches kritisches Auseinandersetzen oder auch nur Fragen, wie es funktioniert, ist da nicht vermittelt worden.
Da habe ich jetzt nur um das Spannungsfeld wirklich auch noch ein bisschen größer zu machen oder die Schwierigkeit dieses Themas auch vielleicht ein bisschen greifbarer oder erstmal sichtbarer zu haben. Ich habe da sozusagen jetzt wirklich an Empirie auch kurz eine andere Geschichte dazu. Mädchen 2. Klasse konnte wirklich weder lesen noch schreiben, was der Schulform, wo sie da irgendwie zur Schule geht, auch völlig in Ordnung ist. Man lässt da wirklich viel Zeit, für erst in den ganzen Sozialkompetenzen in der Gruppe ankommen und so weiter. Spielt also fachlich gar kein Problem. Aber dieses Mädchen hat es geschafft, innerhalb von, ich würde schätzen, 20 bis 25 Sekunden ihre Lieblings-englischsprachige Website aufzurufen, wo sie dann ein Flash-Game gespielt hat. So, das hat sie geschafft, ne? Und das in der ersten oder Ende der ersten Klasse. Das fand ich damals so irgendwie beeindruckend, aber auch sagen, beängstigend, ja? Und jetzt nur mal, um klar zu machen. Zum einen haben wir Schülerinnen, die schon nahezu eine ganze Form oder ein ganzes Setup von irgendwie technisch irgendwie schon wesentlich sicherer und selbstsicherer und vor allem, ich sag's mal in Anführungsstrichen, auch wenn man die jetzt gerade nicht sieht, sozusagen natürlicheren Umgang haben mit diesen ganzen Devices, wo wir uns den Kopf jetzt drum machen, als die jeweiligen Pädagoginnen, die es ihnen beibringen sollen, wie die zu benutzen sind. Ja? Auf der anderen Seite haben wir dann plötzlich wieder fast Erwachsene, die eben nicht wissen, was mit dem Powerknopf eigentlich geschieht und ob das Internet wirklich in der Steckdose aufhört. Ja? Okay, nur mal so ganz kurz, um aufzumachen. Wir haben es da mit einem sehr komplexen Thema zu tun, weil sozusagen ganz viel sozusagen schneller gegangen ist, als wir irgendwie das verarbeiten konnten, als Gesellschaft damit umzugehen.
Richtig, genau. Ein ganz kurzer Punkt dazu vielleicht. Das ist ja aber genau, das ist genau das, was Alex ja auch gesagt hat. Also heutzutage, wir haben halt Leute, die ganz wie als wäre es das Normalste der Welt, halt irgendwie Webseiten aufrufen. Und wenige verstehen aber, dass dahinter ja irgendwie Netzwerkprotokolle liegen, irgendwie HTTP, da gibt es irgendwie, ist eine Seite, die wird irgendwie ausgeliefert von einem Server oder sowas. Und wie das dann auch durchs Internet geht, ich glaube, das verstehen wenige. Ne? Weil das natürlich, heutzutage muss man sich damit nicht mehr beschäftigen. Genauso muss ich mich nicht mehr beschäftigen, was eigentlich in meinem iPad drin ist, dass da irgendwie RAM, dass es da RAM gibt und einen Prozessor. Und das ist ja sowieso auch schwer zu sehen, weil das halt alles irgendwie hoch integriert ist. Und ich kann das auch nicht mehr aufschrauben, das ist verklebt. Das heißt, ich kann auch nicht mehr wie früher einfach die Klappe aufmachen und irgendwie eine neue Festplatte einbauen. Das geht nicht mehr. Das heißt, es ist halt auch viel schwieriger geworden, Leuten überhaupt zu zeigen. Da ist halt, ne, ich kann das Display bei einem iPad trotzdem abmachen, muss ich irgendwie mal warm machen und mit irgendwie drunter gehen und aufmachen. Aber da ist ja trotzdem noch, das sind ja noch Komponenten, die irgendwie zusammenhängen. Und da ist ja noch was dahinter. Ne? Das geht ja nicht einfach so, dass er das Bild anzeigt, sondern da passiert ja was. Und das wird halt immer schwieriger, überhaupt rüberzubringen, finde ich.
Ich möchte noch mal was dazu sagen, eben zu diesem, wie das die Schüler aufnehmen. Also da gibt's, also ich bin zurzeit in Stufe 11, mach Abitur und da merkt man wirklich große Unterschiede vom Interessenpegel innerhalb des Kurses. Also es gibt, ich würde sagen, 10% der Leute, die wirklich im Informatikkurs sitzen, wollen auch wirklich und können das, sind noch weniger, verstehen, was da überhaupt abläuft. Das hat eben auch was damit zu tun mit diesem sprunghaften Anstieg. So, die gehen mit der Erwartungshaltung in dieses Einwählen in den Informatikkurs rein. Naja, bis zur 10. Klasse war es auch relativ angenehm und wir haben jetzt nicht so viel gemacht, außer ein bisschen Word-Dokument mitgeschrieben und vielleicht mal eine HTML-Seite geschrieben, mal am Ende des 10. Schuljahres. Und da fällt natürlich dann auch ein großer Teil des Interesses ab, weil dann einfach, verstehe ich nicht und das ist doch gar nicht, was ich eigentlich wollte.
Aber da denke ich auch, dass es nicht nur Aufgabe der Bildung ist, also im Sinne von wegen, das müssen wir in Schulen alles rüberbringen, sondern es hängt auch sehr viel damit zusammen, dass wir auch unsere Gesellschaft bilden müssen, die Eltern auch gerne auch schon in Kita-Bereichen einwirken müssen. In welchem Rahmen wir das tun, fällt mir sehr schwer zu sagen, aber wir dürfen das halt nicht nur auf den Informatikunterricht als das eine beziehen, sondern wir müssen das auf die gesamte Gesellschaftsbreite anwenden.
Das sehe ich ein bisschen ähnlich. Würde gerne, bevor wir dann sicherlich demnächst übergehen zu etwas anderem als die Themen, die wir gerne repräsentiert sehen, noch einen kleinen Punkt ansprechen. Und das ist, dass wir mittlerweile in einer Welt leben, die so von Technik durchdrungen ist, dass man sich, wenn man die unbedarft benutzt, einer großen Reihe von Gefahren aussetzt. Und das finde ich sehr schade, dass die Schüler darauf meiner Meinung nach nicht vorbereitet werden. Also es geht mir dabei, dass sowohl Staaten als auch Unternehmen große Mengen an Daten sammeln, dass sie Profile anlegen über einzelne Leute, dass wir unglaublich viel irgendwie Kontrolle abgeben, indem wir zum einen selbst Daten preisgeben, aber zum anderen auch gar nicht wissen, wie wir denn unsere unsere Privatsphäre im Digitalen überhaupt schützen können. Das sehe ich selbst bei technisch versierten Leuten, dass die das entweder nicht genau wissen oder aus Bequemlichkeit nicht machen. Aber ich finde, das sollte ein integraler Teil eines jeden Unterrichts sein, dass man sagt, naja, irgendwie so vor dieser Möglichkeit, dass andere meine Daten sich angucken, wie auch wenn die übers Internet gehen, da kann ich irgendwie mit Verschlüsselung irgendwie entgegenwirken. Und was ist denn das und welche Programme und welche Apps machen denn das? Ich habe irgendwie so Metadaten, dass ich, dass Leute sehen kann, mit wem ich zum Beispiel kommuniziere und was so, wo ich mich hinbewege und so Dinge über mein persönliches Leben, wo man total krasse Profile anlegen kann, dass man sich davor schützen kann, so mit Anonymisierung, mit Tor, was eben schon mal kurz anklang. Das sind alles Dinge, die sind total einfach zu benutzen teilweise. Also mittlerweile, es gibt Apps und es gibt Programme und Anleitungen. Und da muss man sich einmal mit beschäftigt haben und muss dieses Grundwissen haben, das gibt es. Und diese zwei, drei Sachen kann ich benutzen und dann bin ich schon einen Riesenschritt weiter. Und das weiß eigentlich kaum jemand und das finde ich total schade. Und ich finde, das ist auch Teil der schulischen Bildung sein sollte, wie auch der universitären eigentlich.
Ich möchte mich da an dem Punkt, was du gerade sagtest, Marius, mit der gesellschaftlichen Komponente nochmal anschließen. Neben all den technischen Themen, die wir gerade schon genannt haben, ist es total wichtig, auch die gesellschaftlichen, die pädagogischen, die sozialisatorischen Auswirkungen zu betrachten. Also ich meine, dass das als Thema in der Schule präsent ist, in, wie Nack gerade sagte, anderen Elementen genauso, bei den Eltern, bei den Kindergärten. Es ist wirklich wichtig, dass man versteht, was kann ich mit einem Medium auch, ne? Also dass man auch lernt, wie kann ich das auch zur Bildung nutzen zum Beispiel, was eröffnet mir das für Potenziale, nicht nur wie kann ich eine Datenbank erstellen, sondern wo finde ich vielleicht auch freie Sachen, die ich mir aneignen kann, wo ich lernen kann.
Gut, ich würde sagen, wir spielen eine kurze Musik und dann sind wir wieder da. So, willkommen zurück. Wir haben eine Frage erhalten.
Genau, und zwar haben wir am Anfang schon gesagt, dass wir einen Pad haben, so ein Etherpad, da kann jeder was reinschreiben. Und wenn ihr gerade irgendwie an einem Handy seid oder an einem Computer, dann könnt ihr auch gerne selbst da noch Fragen reinmachen. Und zwar ist das unter Pentapad, also pentapad.c3d2.de/p/radio. Und eine Frage haben wir da schon drin und die lautet, wie effizient ist denn die frühere Einführung des Informatikunterrichts, also schon in der 6. oder 7. Klasse, im Vergleich dazu, dass man irgendwie bis zur 9. Klasse sowas wie Word macht? Und unserer Meinung nach ist das eine total gute Idee. Meiner persönlichen Meinung nach müsste man noch viel früher anfangen. Möglicherweise in der Grundschule. Mit Chaos macht Schule haben wir häufiger mal mit 5. Klassen auch was gemacht. Und natürlich kann man da nicht anfangen mit irgendwie Datenbanken oder sowas. Ne? Und es wäre aber schön, wenn das irgendwie, wenn so bestimmte Methodiken und Grundverständnisse da gelehrt würden. Und wir haben, da kommen wir auch später so ein bisschen bei den Methodiken nochmal dazu, so Spiele, die wir mit den Schülern machen, wo sie so ein bisschen Verständnis kriegen, wie das Internet funktioniert. Und sowas kann man total gut mit vierte, fünfte Klasse Schülern machen. Und wir sind, glaube ich, alle der Meinung, dass man früher anfangen müsste, aber natürlich dann auch mit einer anderen Herangehensweise.
Ich würde mich auch gerne noch mal kurz anschließen. Ich habe vor ein paar Jahren ein Projekt kennenlernen dürfen, das in einer Kita stattgefunden hat. Fragt mich jetzt bitte nicht, in welcher. Da ging es darum, Medienarbeit in einer Kita mit Vorschulkindern zu machen. Und da kamen Universitätsleute hin, die in einer Kita mit den Kindern zusammen einen kleinen Film gedreht haben. Die haben zuerst so ein kleines Filmstudio aus Pappe gebastelt und haben dann angefangen mit Puppen, ein kleines Puppentheater zu filmen und das auch mit Musik und Gesang zu unterlegen. Das war extrem geil. Und die Folge daraus ist eigentlich, dass die Kinder im Anschluss ein ganz anderes Verständnis davon hatten, von Fernsehen oder bewegten Bildern, Videos, Audio. Sie haben verstanden, das machen Menschen. Das ist menschengemacht. Das ist keine Magic, keine Magie, kein irgendwas, sondern das ist halt, ja.
So. Es gibt noch eine zweite Frage im Pad. Ja. Ich kann sie ja mal vorlesen. Wie kann man ein informatisches Grundverständnis spielerisch vermitteln? Und eignen sich Mindtest und Co. eure Erfahrung nach? Dort kann man ja eigene Plugins entwickeln. Ich persönlich weiß nicht, was Mindtest ist, deshalb gebe ich mal an den Nack weiter.
Ich freue mich über diese Frage. Wer auch immer die gestellt hat, ich liebe dich. Also Sandro wird nachher nochmal auf Minecraft eingehen und da wahrscheinlich eigene Erfahrungen wiedergeben. Ich bin voller Mindtest-Fan. Mindtest ist halt ein Klon, eine freie Implementierung vom Spiel Minecraft. Sprich, es ist so ein Sandbox-Game, wo man Blöcke abbauen kann und neu setzen kann. Und ja, ich persönlich arbeite gerade an einem Ganztagsangebot dafür, weil ich halt auch der Meinung bin, dass sich damit sehr viel machen lässt. Zum einen ist es freie Software. Man kann sich den Quellcode selber anschauen, für die Leute, die es halt auch interessiert. Man kann auch einfach nur spielen und soziale Kompetenzen erlernen im Spiel miteinander. Und man kann auch, wie es in der Frage auch schon galt, eigene Plugins schreiben mit einer relativ einfachen Skriptsprache, die sich Lua nennt. Ganz kurz noch zum Anschluss. Ich kenne ein Vater, der mit einer anderen Familie zusammen einen eigenen Mindtest-Server betreibt und die dort auch spielen, mit ihren Kindern zusammen, unter Betreuung mit gewissen Regeln. Und das funktioniert beachtlich gut bei denen. Das ist auch sehr, sehr schön. Die spielen dann ihre 20 Minuten pro Tag. Danach hat er mir zum Beispiel schon erzählt, dass sie dann auf dem Blatt Papier die Welt nachgemalt haben. Oder wenn sie in der Heide draußen waren, was halt in Dresden halt ein bisschen Natur ist, dass sie dann ein Rollenspiel gespielt haben. Das, was sie in ihrer Welt, in ihrer virtuellen Mindtest-Welt gebaut haben, haben sie dann dort irgendwie wieder im Rollenspiel ausgelebt. Also, das, ja, auf jeden Fall, ich bin total dafür und ich finde es total toll.
Neben diesen Sachen wie Minecraft und so weiter, gibt es auch mittlerweile Entwicklungen für kleine Computer, also die im Bereich von wenigen Euro liegen, um Kindern programmieren zu lernen. Im Eigenbaukombinat in Halle, da gibt es einmal im Monat den Junghackertag, wo eben mit Kindern und Computern und ähnlichem Zeug gearbeitet wird. Und da haben wir zum Beispiel auch sehr gute Erfahrungen gemacht mit dem System, was sich Calliope nennt. Super Teil, kann man direkt drauf programmieren und anders als das dann nur am Monitor angezeigt wird, kann man dann dort auch physische Interaktionen machen über Sensortastflächen. Man kann LEDs leuchten lassen, man kann theoretisch auch irgendwelche Servos anschauen. Also das macht absolut Spaß für die Kinder und man kann natürlich auch noch viel, viel mehr vermitteln bis hin in Werkunterricht integrieren und so weiter. Also da gibt es richtig viel, was man machen kann und was sehr, sehr sinnvoll ist.
Da möchte ich gerne einhaken. Ich bin persönlich auch ein großer Fan von diesen ganzen Kleinstrechner- und Platinen-Dingen. Das liegt sicherlich auch daran, dass ich Informatiker bin und das als Spielzeug total toll finde. Aber meiner Meinung nach kann man damit so ein Verständnis, was eben angesprochen wurde, dass man eben in so ein iPad nicht gut reingucken kann, kann man ganz gut vermitteln, weil man eben mit solchen Rechnern, da sieht man noch alles und die sind auch dafür ausgelegt, dass man das alles sieht. Und wir haben hier in Dresden zum Beispiel, haben wir so ein kleines Bastelset, der nennt sich der Pentabug. Und das ist ein kleiner Platinenkäfer. Und das Coole dabei ist, dass man den nicht nur selber zusammenlötet. Das heißt, man hat mal diesen Prozessor hat man mal in der Hand und den RAM hat man mal in der Hand und den USB-Anschluss hat man auch mal in der Hand und den Energieanschluss. Und danach kann man die noch selber programmieren. Und das heißt, man kann so diese einzelnen Sachen, die da drauf sind, irgendwelche Leuchten und irgendwelche Infrarotsensoren, dass sie miteinander kommunizieren können, kann die direkt benutzen. Und da sieht man, das ist keine Magie. Und da ist auch der Schritt zu irgendwie so einem Bildschirm irgendwie an so einem Gerät ist auch nicht mehr so groß. Und das finde ich eigentlich ziemlich cool, muss ich sagen.
Einfach nur jetzt mich auch anschließend an meine Vorrednerin oder Vorredner. Das waren jetzt alles immer auch so Beispiele, was ihr super nett und cool findet. Ich würde aber sagen, das betrifft am Ende doch ca. 10% der Leute. Das ist völlig in Ordnung. Ich liebe die Leute dafür, die sowas anbieten und tun. Wunderbar. Also na, kümmert euch bitte um die Nerds. Ja, ihr wisst, wie es war. Dementsprechend, aber ich habe mir das auch, ich bin nicht einer genau von dieser Generation oder von diesem Typus gewesen, sondern ich war immer ein bisschen anders, sozusagen in Form von, nee, das war mir dann doch alles so stressig und ach, programmieren kann ich eigentlich auch nicht, aber das Soziale war mir immer ganz wichtig, das Miteinander irgendetwas tun. Und das ist doch einer der Gründe, weshalb ich, sagen, noch um das die vorhergehende Frage oder diesen Punkt zu Mindtest oder Minecraft irgendwie kurz mit aufzugreifen, das Schönste, was ich daran finde, das Projekt betreibe ich nun irgendwie seit knapp 6 Jahren, ist zu sehen, wie Menschen, junge Menschen sich im virtuellen Raum bewegen, was sie da tun, ihre erste Erfahrung machen, dass eben das Pixel, was man da gerade irgendwie zu Brei schlägt, dass dahinter ein Mensch steckt. Wir haben jetzt Stichpunkt Hate Speech und irgendwie das, die ganzen Trolle im Netz, was machen wir mit denen, ist doch eigentlich ein riesengroßes sozialisatorisches Desaster, was wir feststellen, wie blöde die Leute eigentlich sind, ja, doch und vor allem, dass es so viele sind, ja, was fangen wir damit an? Ich denke, es ist ganz wichtig zu wissen, dass eben hinter diesem Pixel, den ich gerade zerhaue, dass da ein Mensch dahinter ist. Und bei diesen Projekten, die ich bisher wirklich durchgeführt habe, war es mir immer wichtig, dass Leute miteinander gespielt haben, dann aber wirklich während sie in einem Raum sitzen. Sie müssen schlichtweg einfach damit rechnen, dass der Pixel, der gerade zerhauen wurde, rüberkommt und kurz mal sagt, was war denn das jetzt? Das ist mir immer ganz, ganz wichtig. Ja? Klar, wir spielen alle schon und ganze Freundeskreise spielen schon seit Jahrzehnten irgendwie per Teamspeak und weiter in ihrem einzelnen Zimmer vielleicht mal zu zweit und so weiter. Ja? Mir ist es ganz wichtig, dass Menschen wieder zusammenkommen zum Spielen. Und dafür eignet sich Minecraft natürlich wunderbar, sozusagen, um da wirklich auch unheimlich viele verschiedene Dinge auch auszuprobieren, aber das können wir später noch mal machen, würde jetzt aber ins Detail führen. Ich wollte nur ganz kurz gegen die ganzen Sachen, die ihr gerade vorher wunderbar erzählt habt, dazu bringen. Ich glaube, wenn wir es gesamtgesellschaftlich, Informatikunterricht oder irgendwie das Pädagogische darum, wenn wir uns dann beschäftigen wollen, um zu wissen, was wollen wir in unseren Schulen eigentlich haben, dann müssen wir auch an die anderen 90% denken und wie erreichen wir die? Und da scheint mir seit, ja, mindestens seit 30 Jahren jetzt schon irgendwie immer nie so richtig gelungen zu sein. So, ne? Vielleicht können wir darüber mal nachdenken und sagen, was da anders sein muss, sollte, könnte.
Und da können wir ja unsere nette Dame aus der Universität befragen, da sie ja einen tollen Zertifikatskurs organisiert hat, bei dem wir auch zu Gäste als Gast auftreten durften, was wir toll fanden.
Ja, gut. Also dazu vielleicht noch mal kurz zu mir und was ich überhaupt mit dem Thema überhaupt zu tun habe. Ich selber bin in der Medienpädagogik tätig und für das Thema interessiere ich mich seit meinem eigenen Studium. Ich habe Sozialpädagogik studiert und bin dadurch auf das Thema Medienpädagogik gestoßen. Habe also auch ein Praktikum beim Kinderkanal gemacht damals und kleine Trickfilme mit den Kindern gelegt, Führungen durch die Filmsettings von Schloss Einstein gemacht beispielsweise. Und es war ziemlich cool zu sehen, wie die Kinder, egal vom Alter, da waren Grundschulklassen bis hin zu 15, 16, einfach realisieren, was Fernsehen ist, wie viel Aufwand so ein Legetrickfilm ist und was da alles dahinter steckt. Das hat mich damals sehr gefesselt und seitdem bin ich der Medienpädagogik verfallen und arbeite nun eben also auch in dem Bereich. Genau, jetzt sage ich die ganze Zeit Medienpädagogik, würde ich vielleicht noch mal kurz sagen, was ich damit meine. Und zwar Medienpädagogik hat zum Ziel, selbstbestimmte, kreative und kritische und sozialverantwortliche Aspekte den Leuten näher zu bringen. Also, dass man selbstverständlich kreativ und, was ich gerade gesagt habe, umgehen kann mit den Dingen, die man macht. Das hatten wir gerade alles schon mal. Dass man weiß, wie das funktioniert, dass es keine Magie ist, wie das Internet funktioniert zum Beispiel. Dass ich verstehe, wenn ich WhatsApp benutze, geht es eben nicht an den Satelliten, sondern das wird irgendwo über einen Server geleitet. Und was passiert damit eigentlich? Aber genauso Dinge wie, wie kann ich denn Medien nutzen, um mich selber auszudrücken, kritisch zu betrachten, reflektiert auch damit umzugehen, was ich selber poste, Datenschutz auch, ja, aber auch immer die positiven Aspekte auch natürlich zu verwenden. Ne? Was bedeutet das für mich, Selfies zu posten und in Spielen zu kommunizieren mit anderen beispielsweise? Und in meiner Arbeit und auch in meinem Studium selber ist mir einfach aufgefallen, dass Pädagogen nicht immer die medienaffinsten Menschen sind und die Uni das nicht so ganz fördern kann, weil, ich habe vorhin schon erzählt, ein Lehramtsstudent beispielsweise sehr, sehr viele Sachen hat, die er studieren muss. Und der Bereich Medienpädagogik ist dabei ein winzig, winzig kleiner Bereich, den er mitnehmen kann. Auch Mediendidaktik, um zu lernen, wie man mit Medienunterricht gestaltet, ist nicht bei allen verpflichtend im Studium verankert. Das heißt, sie lernen nicht alle, wie man, was weiß ich, ein Etherpad im Unterricht einsetzen könnte oder wie man mit einem Wiki mal arbeitet. Oder natürlich gibt es da immer wieder Ansätze, dass man im Deutschunterricht über Werbung spricht beispielsweise. Aber der pädagogische Aspekt, der hinter den Medien steht, kommt dabei meistens zu kurz. Mit dem Zertifikatskurs, den Nack gerade schon angesprochen hat, haben wir ein Projekt geschaffen, in dem wir versuchen, diese Lücke zu schließen und bieten an, dass man sich verschiedene Veranstaltungen im Studium anrechnen lassen kann, die mit dem Thema zu tun haben. Zusätzlich dazu haben wir noch Rahmenveranstaltungen, in denen beispielsweise Nack und Sandro auch schon zu Gast waren, wo wir einfach Leute einladen, die in der Praxis zu tun haben. Zum einen, um Einblick zu geben in die Köpfe und Gedankenwelten von Menschen, die außerhalb von Uni und Schule sind. Zum anderen auch, damit die zukünftigen Lehrkräfte auch einfach wissen, wo sie sich Tipps holen können, mit wem sie vielleicht zusammenarbeiten können. Demnächst kommt auch noch jemand vom Medienkulturzentrum in Dresden zum Beispiel, der was zu den sächsischen Ausbildungs- und Erprobungskanälen erzählt, in dem man coole Projekte auch als Klasse machen kann. Das Thema Datenschutz wird auch behandelt. Und genau, das ist der Kurs, mit dem wir versuchen, den zukünftigen Pädagoginnen und Interessierten noch die Medienpädagogik ein bisschen mit reinzuschubsen. Also nicht nur informatische Bildung, sondern Medienbildung mitzugeben.
Das ist ja schon so ein bisschen mit angeklungen, dass wir irgendwie nicht nur irgendwie das reine Technische irgendwie uns angucken müssen, sondern auch gucken müssen, wie bringen wir es rüber und wie kann man das verbinden irgendwie mit gesamtgesellschaftlichen Dingen. Und da können wir ja mal den Sandro zu seinem Datenunterricht befragen.
Genau. Ich, Mandy hat es gerade schon angesprochen, ich habe vor kurzem mit werdenden Pädagoginnen oder ich habe für sie einen Vortrag gehalten und da ging es genau darum, aufzuzeigen, welche anderen Formen von Unterricht wir einfach mal probieren sollten, und zwar ein paar mehr Leute als nur ich. Schlichtweg aufgrund der Tatsache, dass wir eben, wie ich jetzt schon zwei, dreimal heute Abend irgendwie hier erwähnt habe, scheinbar diese Konzepte, die Ideen, die seit vielen Jahrzehnten da existieren, nicht wirklich so anzukommen scheinen. Da müssen wir ja ein bisschen rumprobieren und so. Und ich habe da das Glück gehabt, eben an der freien Schule, wo ich arbeite, vor Jahren schon einfach das Vertrauen sowohl der Schülerin, das war noch halbwegs zu bekommen halt, aber auch das Vertrauen der Eltern und der Pädagoginnen zu haben, einfach mit ihren Kindern, ihren Schützlingen so ein bisschen was mal herumzuprobieren und habe dabei eigentlich was ziemlich Spannendes, glaube ich, entwickelt oder es hat sich entwickelt und ich war dabei. Ich nenne es nicht Informatikunterricht, das ist eigentlich, das ist was anderes. Ich nenne es einfach DAO. Also die, die schon seit vielleicht ein paar Jahren oder in der IT ein bisschen unterwegs sind, wissen, dass der Begriff DAO eigentlich für den dümmsten anzunehmenden User steht. Und vielleicht ist es auch durchaus, ja, stimmt die Metapher auch für diesen Unterricht. Vielleicht sollten wir davon ausgehen, dass wir alle grundsätzlich in dieser krassen medialen Welt erstmal DAOs sind. Und damit meine ich nicht nur die kleinen jungen Menschen, die um uns rumhüpfen, sondern auch die 50-, 60-Jährigen, die ihre Dreiviertelstunde länger in der Bahn sitzen, weil noch irgendwie Candy Crush noch ein Level zu schaffen ist. Also das sind alle. Ja, von daher habe ich da einfach mal versucht, mal was Neues zu machen. Und zwar findet, ich beschreibe mal ganz kurz, was das ist, dieser Datenunterricht. Also er findet statt für die Klassenstufen 7 bis 10 und es sind so immer zwischen, weiß nicht, vielleicht 10 und 15 Leute anwesend. Es ist kein Frontalunterricht. Wir sitzen da meistens ganz entspannt auf Stühlen oder auf dem Boden rum und sitzen meistens eher im Kreis. Und es ist eben eine Form von Informatikunterricht, in der kein Rechner vorkommt. Also es gibt einen Rechner, das ist der Protokollrechner. Am Anfang muss erstmal irgendwie immer geklärt werden, wer schreibt heute Protokoll. Das dauert manchmal ein bisschen länger, aber ich finde, das ist eine Fähigkeit, die Schülerinnen, glaube ich, beim Beendigen der 10. Klasse einfach mal drauf haben sollten, ein Protokoll mitzuschreiben und das nur auch so, dass es auch andere irgendwie verstehen können und nutzbar ist für später. Also es gibt nur einen Rechner und es gibt wesentlich wenig Vorgaben, um was es gehen soll, außer um IT. Alles, was irgendwie damit zu tun hat, das ist natürlich wirklich eine sehr allgemeine Formulierung, die dann dementsprechend auch sehr viel zulässt. Und ich muss jetzt nach 5, 6 Jahren Praxis sagen, es oszilliert zwischen Tages-IT-Beratung, Apps installieren, Plugins installieren, mein Telefon startet neu, mein Tablet von zu Hause, wie kann ich die Fritzbox umgehen, was und so weiter. Die üblichen, ganz einfachen Dinge, die junge Menschen, die jetzt nicht kein eigenes Netzwerk zur Verfügung haben, sondern aufs Elterliche angewiesen sind oder auf was von der Schule, was sie einfach mal benötigen. Ja, so. Und natürlich sozusagen werde ich versuchen, so viel wie möglich Wissen damit reinzupacken. Mir ist es aber ganz, ganz wichtig, dass in diesem Unterricht eben oszilliert zwischen wirklich alltagspragmatischen Fragen und dann eher für den von mir eher auf der Metaebene reingestreuten Fragen. Da soll es darum gehen, einfach, oder die zentrale Frage dieses Unterrichts ist, und darauf versuche ich immer zurückzukommen, was sind meine Daten? Ich denke, diese ganzen technischen Aspekte, ich habe keine Ahnung, ich bin ein bisschen technikaffin, was diese jungen Menschen in 5 bis 10 bis 15 Jahren irgendwie an Interfaces, an Software vor Augen haben werden. Ich habe keine Ahnung, ich weiß nicht, was ich denen beibringen soll, wenn es darum heißt, ich möchte sie gerne ausbilden für ihre Zukunft. Ja, ich kann nicht mehr genau sagen, mit welchen Arbeitsumgebungen sie konfrontiert werden sein. Ja? Was ich aber sagen kann, ist, sie müssen sich als Menschen erstmal begreifen, was sie für eine Rolle spielen in diesem ganzen Technikwust. Ja? Und da sind wir noch so weit hinterher. Ja? Also wir haben die Sozialwissenschaften, die wie immer 10, 15, 20 Jahre hinterher hinken, diese Phänomene wahrzunehmen und zu analysieren, kluge Bücher zu schreiben oder Vorlesungen zu halten. Dann haben wir nochmal plus 5 bis 10 Jahre eine Politik, die darauf sinnvoll agieren kann und nicht einfach wieder neulich der Bund einfach mal so 5 Milliarden an mobilen Devices irgendwo rumschmeißen oder eben auch nicht. Das kann es überhaupt gar nicht sein, ne? Sondern eine Politik, die da wirklich auch sinnvoll agieren möchte, dann muss sie natürlich auch wissenschaftliche Konzepte dazu verstanden haben und dementsprechend natürlich auch umsetzen. Und das heißt, mit dem ganzen Kram, mit dem wir heute zu tun haben, braucht diese Gesellschaft nach gängigen sozusagen Vorgehen grob 20 bis 30 Jahre, um darauf zu reagieren. Das ist Unsinn. Wir brauchen andere Möglichkeiten, weil sonst haben wir eine nach der anderen verlorene Generation, die sich nur noch von Technik bestimmen lässt, nur noch von denjenigen, die Technik sozusagen benutzen, okay, also die sozusagen Technik leiten, führen, keine Ahnung, sowas in diese Richtung, die sie in der Lage sind zu administrieren. Da kommen wir zu einem sehr spannenden Thema, das ist eine andere Sendung, die heimlichen Herrscherinnen der Welt, die Sysadmins. Ne? 1. Juli, ne? Mal, ja. Ist wieder 1. Sonntag im Juli. Ne? Ja.
Habe ich schon mal eine Sendung dazu, zu dem Thema.
Sehr schön, ja. Sehr schön, da freue ich mich drauf. Ne? Deswegen, das ist ich mir da eigentlich keine Sorge, ne? Aber ich habe schon den Anspruch, dass wir wirklich in einer gleichberechtigten Welt leben sollten und von daher sozusagen auch vielen Menschen es ihnen beibringen müssen, mit Technik kritisch umzugehen.
Gut, ich würde sagen, lassen wir jetzt erstmal sacken. Wir machen eine kurze Musik und dann sind wir wieder da für euch. We'll be right back. Herzlich willkommen zurück zum Penta-Radio. Wir haben eine weitere Frage erhalten. Das ist sehr schön, dass unser Pad so gut genutzt wird. Ich sage nochmal die Adresse an. Das ist https://pentapad.c3d2.de/p/radio. So, und ich rufe sie jetzt selber mal auf, um die neue Frage zu lesen. Und die lautet: Warum ist die informatische Bildung im Informatikzeitalter so zurückgebildet bzw. unbeachtet links liegen gelassen? In Klammern besonders in Sachsen, Ausrufezeichen. Ja, die Frage gebe ich einfach mal weiter.
Ja, ich denke, das ist schwierig zu beantworten. Was ich dazu sagen kann, ist, dass es jetzt nicht so ist, dass wir noch irgendwie im Steinzeitalter leben, auch nicht in Sachsen, was die informatische Bildung oder die Medienbildung betrifft. Es tut sich vieles, auch gerade auch im politischen Kontext sind Versuche da, das zu machen. Dazu kann man zum Beispiel nochmal sagen, dass die Kultusministerkonferenz gerade ein neues Strategiepapier rausgebracht hat, Bildung in der digitalen Welt. Wie das jetzt inhaltlich tatsächlich von der Qualität her ist, möchte ich jetzt noch mal vielleicht kurz kritisieren. Aber es sitzen auf jeden Fall Leute zusammen, die es irgendwie versuchen. Ja, ich glaube, für die Praxis ist da noch einiges wünschenswert, was sich verbessern lässt. Das ist wirklich, was wir gerade gesagt haben, nicht so sehr auf die pädagogischen Sachen auch ausgerichtet. Und das sind alles immer so, wir hätten gern, aber richtige Ideen für die Umsetzung fehlen mir in solchen Papieren häufig auch. Von daher wird was versucht und ich sehe auch viele engagierte Informatikstudierende, die sagen, wir wollen es besser machen. Wie das in den Schulen dann tatsächlich läuft, ist natürlich nochmal die andere Frage, weil auch die ja an gewisse Sachen gebunden sind, weil die Verträge haben mit unterschiedlichen Firmen, die die Software bieten oder solche Sachen.
Wir machen noch einen kleinen thematischen Bruch hier drin und gehen nochmal ganz kurz zurück. Vor der Pause haben wir über Methoden geredet, wie man spielerisch irgendwie Informatik- und Technikprinzipien rüberbringen kann. Und da wollte ich noch gerne ergänzen, dass wir irgendwie hier in Dresden mit dem Chaos macht Schule mit kleineren Schülern häufig so Spiele machen. Und das finde ich eigentlich eine ganz gute Herangehensweise. Vorhin bei einem Sandrück klang es ja schon an, so irgendwie Technikverständnis ohne Computer übermitteln. Da denkt man sich erstmal so, geht das überhaupt? Aber das Wichtige sind ja die Konzepte. Und gerade mit kleineren Schülern geht sowas meiner Meinung nach sehr gut. Und zwei Beispiele möchte ich bringen, die wir uns auch in Dresden nicht selbst ausgedacht haben, sondern übernommen haben von anderen Chaos macht Schule-Gruppen in Deutschland. Und das eine ist, dass wir häufiger mit den Schülern das Internet nachspielen. Und häufig ist das ja schon irgendwie so in so einer Schulklasse, da kann man sicherlich auch wieder diskutieren drüber, aber da sitzen ja die Schüler in so einem Raster und so ein Raster ist ziemlich gut geeignet, dass man das Internet mal nachspielt. Und was wir da machen, ist, dass wir jedem Schüler eine Adresse geben und so der Schüler vorne links ist dann die 11 und der Schüler hinten rechts ist zum Beispiel die 1212. Und jeder hat dann eine Adresse und dann kriegt ihr einen Zettel und dann können die erstmal ihrem Lieblingsfreund oder ihrer Lieblingsfreundin können sie eine Nachricht senden und schreiben da irgendwie Adresse und Absender drauf und so die Nachricht, die da drin steht. Und das ist eigentlich total cool, um mal zu zeigen, wie so ein bisschen, wie funktioniert irgendwie das im Internet so, da gehen die Pakete unterschiedliche Wege und da kann auch zwischendurch mal was verloren gehen, wenn jemand das wegnimmt und irgendjemand kommt dann auch immer irgendwie auf den Trichter, boah krass, ich kann das halt lesen, so auf dem Weg, ne? Und dann kann man das noch erweitern, kann dann Verschlüsselung machen, dann kann man so, wir machen dann irgendwie so eine Cäsar-Chiffre zum Beispiel, einen ganz einfachen Verschlüsselungsalgorithmus mit den Schülern und dann können die sozusagen ihrem besten Freund oder ihrer besten Freundin sagen, die ihr gemeinsames Passwort, so ein Geheimnis sozusagen, was sie nur die beiden kennen und dann können sie sich verschlüsselt diese Nachrichten schicken und dann sehen auch alle anderen, oh, jetzt kann ich das nicht mehr lesen. Und das ist total gut irgendwie als so eine Einleitung, finde ich. Und das geht auf allen Ebenen. Das ist jetzt irgendwie eine sehr, sehr technische Ebene. Aber wir haben auch so Dinge wie, wir visualisieren, wie das in sozialen Netzwerken ist. Und zum Beispiel irgendwie hatten wir das, dass wir irgendwie so einen Stapel an eher peinlichen Profilbildern hatten. Das war immer das Gleiche. Und die haben wir irgendwie an die Tafel gehängt und haben dann gesagt, naja gut, und jetzt, wenn man so einen Abruf macht im Internet, dann ist das immer eine Kopie und haben dann sozusagen das nachgespielt, dass jemand das abruft und dann haben wir dem Schüler das Bild in die Hand gegeben. Und dann haben wir, nachdem die alle verteilt waren oder fast alle verteilt waren, haben wir gesagt, naja, und jetzt wollen wir eigentlich dieses Bild weghaben und was machen wir? Na gut, das tauschen wir aus. Und dann hat man auch noch gesehen, naja, die ganzen Kopien, die sind ja alle noch da und das ist im Internet eine total wichtige Sache, dass wenn einmal etwas im Internet ist, dann wird man das nie wieder komplett da rauskriegen, weil an allen möglichen Ecken und Enden die Sachen gespeichert werden. Und das finde ich eigentlich eine ganz gute Herangehensweise, um das spielerisch ein bisschen ohne Computer nahe zu bringen. Und das ist eigentlich auch eine ganz gute Überleitung zu unserem letzten großen Themenblock. Und da geht es nämlich um die technischen Arbeitsmittel, also um die Computer, die wir benutzen, aber auch um die Software, die da drauf laufen. Und jemand, der sich direkt damit auskennt, ist natürlich unser Schüler.
Ja, ich habe den kleinen Vorteil oder das Glück, dass ich einen Lehrer habe, der das Ganze nicht ganz so eng sieht, sage ich mal. Also er achtet schon drauf, da zu sagen, okay, das darfst du sehen, das nicht. Und ich bin natürlich auch ein bisschen in der Richtung neugierig, soll ja auch irgendwann mal später mein Beruf sein. Und durchforste dann halt auch selber mal ein bisschen das Netzwerk und so weiter und so fort. Und das Schlimmste ist wirklich zu sehen, was bei der Hardware teilweise für komische Sachen ablaufen. Zum Beispiel hat man ein Server-Client-System normal mit einem Domainennetzwerk in der Schule. Und das ganze Problem ist, du bekommst neue Clients für richtig, richtig, richtig viel Geld, die alles können, was man sich wünscht, aber die Serverseite noch vor 10 Jahren, 15 Jahren stehen geblieben ist und dann auch noch so eine Netzwerkart genutzt wird, dass so gesehen hauptsächlich die Ressourcen der Serverseite genutzt werden und somit die Power der Clients gar nicht ausgelebt werden können.
Also eine ganz kurze Anekdote dazu noch von mir. Ich hatte damals, so habe ich übrigens Alex hier kennengelernt vom Hateo-Tool. Das ist schon eine ganze Weile her, da war ich noch irgendwie, ich weiß gar nicht, 10. Klasse oder sowas. Und da hatten wir dann Projekttage und da habe ich mich gerade, da fand ich halt so XMPP oder Jabber, also so Instant Messaging, recht interessant. Und Alex meinte dann, ja, kein Problem, ich habe hier irgendwie noch einen Server, den brauche ich nicht mehr. Das war aber damals noch ein richtig großes Ding. Also ich glaube, das war noch so mit Rollen und irgendwie so, ich glaube, von Sun oder so, ne? Kann das sein? Eine Sun Spark, also ein groß, wirklich großer Server. Dann habe ich halt, habe ich gedacht, oh, das ist ja eine coole Sache und habe dann versucht, das da in der Schule irgendwie in den Projekttagen irgendwie durchzukriegen, dass ich diesen Server installieren kann. Und das ist dann daran gescheitert, dass es einfach keinen gab, der sozusagen überhaupt davon Ahnung hatte. Und die dachten natürlich, oh Gott, scheiße, jetzt stellt er hier irgendwie Rechentechnik ab und dann, ja, macht das vielleicht irgendwas Komisches im Netzwerk. Aber ich hätte das natürlich eigentlich selber einrichten können und hätte da einfach ein Linux drauf installiert und dann halt eJabberD oder irgendeinen Jabber-Server. Aber ich glaube, das war den Verantwortlichen dann ein bisschen zu heiß, mich da halt irgendwie so ein, also dass ich da mich ans Netzwerk dann irgendwie einklinke und da irgendeinen Server hinstelle. Obwohl das natürlich eigentlich, man das alles hätte absprechen können, aber es gab zu dieser Zeit auch gar keinen Systemadministrator in unserer Schule. Also es gab irgendwie so eine halbe Stelle und dann war der immer mal da. Und dann ist das aber irgendwie weggefallen. Also zu dieser Zeit gab es keinen, der sich um das Netzwerk gekümmert hat. Es gab halt immer nur Informatiklehrer, die halt mehr oder weniger Bescheid wussten, dass man dann halt da mal irgendeinen Router neu startet oder sowas. Oder irgendwie diesen komischen Proxy da mal ausschaltet oder so, wenn irgendwas nicht geht. Aber so richtig hatte da auch keiner eine Ahnung, wie die Netzwerktopologie aussieht oder wie da IP-Adressen verteilt werden oder sowas oder ob es da DHCP-Server gibt, das wusste einfach keiner. Und Linux hatte wahrscheinlich auch noch nie jemand aufgesetzt. Das waren alles Windows-Domain-Controller natürlich. Und ich hätte das gern gemacht, aber es ist dann daran gescheitert, dass einfach den Leuten das zu heiß war.
Das ist ja auch wieder so ein ganz klassisches Phänomen, dass in der öffentlichen Verwaltung, die schlichtweg dafür zuständig ist, so ein bisschen abzuschätzen, was auch so eine Schule benötigt an Personal, dass die seit über 30 Jahren, wo so eine Technik im Hause verwendet wird, ganz grob, dass die nicht irgendwie, also jede kleinste Firma hätte spätestens nach einem halben Jahr festgestellt, wir brauchen eine Größenordnung dieses Betriebes, brauchen wir Fachleute, die sich genau darum kümmern, fertig. Und wie ist es weiterhin? Es werden nahezu allen Schulen, die nicht wirklich eine extreme Größe erreichen, gibt es immer den Informatiklehrer, ja, der so zu einer Drittelstelle Admin, die in seinem pädagogischen Plan mit drin ist, ja. Ganz klar, also ich würde da schon irgendwie auch so einen Kreislauf sehen, dass sie, weil sie gerade immer als Admins abgestempelt waren und sich um Kram kümmern wollten, der sie vielleicht gar nicht interessiert hat, dass sie vielleicht sogar auch nicht mehr genügend Zeit und Kraft hatten, im pädagogischen sinnvoll gute Informatiklehrerin zu werden. Steilthese, ist mir klar. Aber der Verdacht drängt sich mir auf. Und das ist doch wiederum, ich kenne es natürlich, dass ganz viele Informatiklehrer natürlich einfach klagen und sagen, ey, ich will eigentlich damit überhaupt gar nichts zu tun haben, es ist einfach zu viel, es ist vielleicht mal schlecht bezahlt und ich habe gar keine Zeit, mir wirklich dieses Fachwissen anzueignen, um das wirklich zu machen. Es gab immer wieder den einen oder anderen Nerd, der hat aber selber schon zu Hause was für Maschinen auch immer laufen und natürlich dann die Schule genutzt als einen wunderbaren Multiplikator. Ne? Aber grundsätzlich haben wir scheinbar wirklich, weil das ist ein Phänomen, dass einfach mal Rechentechnik an der Schule einfach natürlich von Fachleuten oder von Leuten, die sich damit auskennen, betreut werden muss, genau weil sie heutzutage so einen riesen Stellenwert hat. Ja? Und das verstehe ich bis heute nicht, warum das auch im Schulverwaltungsamt einfach mal nicht klar ist, dass man dafür explizit Mittel zur Verfügung stellen muss. Und jetzt meine ich nicht, indem man neue Technik hinstellt, die kein Schwein, im besten Fall wahrscheinlich die Schülerin selbst noch am besten überhaupt benutzen können. Ja? Wir brauchen geschultes Personal, was die Technik beherrscht und im besten Fall natürlich noch auch das pädagogische Umgehen damit an weitere Pädagoginnen, da komme ich zum letzten Punkt meines jetzigen Postings, auch wirklich auch weitervermitteln. vermitteln kann. Ganz wichtig ist, und da hat, finde ich, Sachsen mal ausnahmsweise in der Bildungspolitik mal einen Glückstreffer, mal zufällig richtig getippt. Ich halte die Idee des integralen Informat- oder medienpädagogischen Unterrichts, ja, halte ich für grundsätzlich richtig. In vielen Bundesländern gibt es Fach Medienpädagogik, ist soweit in Ordnung. In Sachsen, wahrscheinlich eher aus Kostengründen, aber wie gesagt, zufällig mal das Richtige gemacht, sozusagen ist die Idee, in alle Pädagoginnen sollen medienpädagogisch sozusagen in der Lage sein, genau ihre jeweils im Fach verwendeten und so weiter, wirklich direkt mit rüberzubringen. Es gibt kein extra Fach, wo das gelernt wird, sondern grundsätzlich sollen das alle vermitteln. Was aber leider in der Praxis dazu führt, dass es keiner und keiner vermittelt. Ja, so viel wieder mal zur Diagnose. Auch da sollte gründlich umgedacht werden.
Ich bin auch stark der Meinung, wie gerade schon angesprochen wurde, eben, dass wir das Problem haben, dass die Informatiklehrer, die ja eigentlich nur den Schülern ein bisschen diese Informatik nahebringen sollen, was heißt ein bisschen, sich eben einen Großteil um die ganze Infrastruktur an der Schule zum Beispiel auch noch kümmern müssen, obwohl es dafür erstens Extrastellen gibt und sie zweitens davon auch zu einem Teil keine Ahnung haben, also wirklich gar keine. Und ein weiterer Punkt ist außerdem, dass auch noch andere Lehrer auch noch dazu kommen als Stressfaktor, weil die dann sagen, also Beispiel bei uns, wir haben ein WLAN exklusiv für Lehrer, wo auch eigentlich nur Lehrer drin sein sollten, aber natürlich kommt es an irgendeiner Stelle zu einem Leck, was weiß ich, zum Beispiel Schulprojekt, hey, wir müssen mal im Internet was recherchieren, okay, gibt halt einen Lehrer, der sich nicht so damit auskennt, mal das WLAN-Passwort raus und so kaskadiert das Ganze dann weiter und auf einmal weiß es die halbe Schule. Also was macht man? Ein paar Mal probiert man, das Passwort umzustellen, funktioniert nicht. Man überlegt sich was Neues, man setzt einen Filter auf. So, dann ist allerdings das Problem, was man vorher nicht bedenkt, alle paar Tage kommen Lehrer angelaufen und sagen, hey, ich hätte gerne wieder mein Gerät hier im Netzwerk und warum kann ich nicht und warum geht das nicht? Und dann kommt auch ab und an noch neue Technik dazu, zum Beispiel interaktive Tafeln oder dergleichen. Und ja, wie kriegen wir die da jetzt rein und find erstmal eine MAC-Adresse auf einem Blu-ray-Player raus.
Naja, und jetzt so eine ganz böse Seitennotiz. Ich meine, findige Leute werden ja auch wissen, wie man sich die MAC-Adressen von seinen Netzwerkkarten umstellt. Also am Ende musst du dann nur noch hinten an die interaktive Tafel gehen, die ablesen und dann kannst du die spoofen. Also es ist ein Teufelskreis. Also wenn du es mit Leuten zu tun hast, die halt wirklich wissen, was sie tun, dann kannst du, glaube ich, sowas nur mit WPA2 Enterprise oder so absichern, wo du halt wirklich, wie an der Uni, wo man sich halt anmeldet mit einem Passwort und dann, aber da muss man einen Radioserver betreiben, das ist wahrscheinlich dann schon wieder out of scope.
Kurz dazu, der ganze Filter hat sich auf einen DHCP-Filter belaufen, der von der Windows-Domäne gehostet wurde. Das heißt, jeder, der weiß, wie man sich eine IP-Adresse statisch setzt,
man kann das weiterdenken. Das ist natürlich auch cool, ja. Ja. Aber da kann es natürlich dann auch Adresskonflikte geben, ne? Wenn sich einer dann mal, wenn sich dann alle die gleiche setzen, ist natürlich auch nicht gut.
Jetzt haben wir relativ viel schon irgendwie über die technische Ausstattung geredet, also über die Hardware an sich und so die unteren Netzwerkprotokollebenen sind kurz angeklungen. Was aber, denke ich, auch ein total wichtiges Thema ist, wenn wir jetzt da so einen Computer stehen haben oder vielleicht so ein ganzes Kabinett, was für Software läuft denn da drauf? Und das ist ein Thema, was mir eigentlich auch persönlich ziemlich wichtig ist, dass ich es sehr schade finde, dass ist ja in den ersten Blöcken schon so ein bisschen auch mal angesprochen worden, dass da die Schüler irgendwie sehr an so Produkte herangeführt werden von irgendwie großen Firmen, irgendwie, dass da mit Microsoft-Produkten ganz viel gehandhabt wird und es auch nicht besser ist, wenn man jetzt irgendwie bei irgendeiner Schule irgendwie ganz viel Geld für irgendwelche Apple-Rechner ausgibt, sondern ich fände es eigentlich sehr schön, wenn irgendwie mehr Open-Source-Software eingesetzt werden würde in der Schule und dass es die Idee, dass man Software nutzt, die nicht nur frei und kostenlos verfügbar ist, sondern die auch frei ist in einem Sinne, dass man da reingucken kann. Und das finde ich in dem Informatikunterricht mega wichtig, dass man so diese Kultur des Teilens und des auf Dinge Aufbauens, dass man die irgendwie mitvermittelt, mit dem positiven Nebeneffekt, dass all diese Dinge Software sind, die ich mir auch zu Hause auf meinen Rechner installieren kann, ohne dass ich dafür was zahlen muss. Und das finde ich auch super wichtig, dass man irgendwie nicht einzelne Schüler irgendwie außen vor lässt, wenn die zu Hause irgendwie die Dinge selbst ausprobieren wollen. Das fände ich super schön, wenn das einfach in Schulen mehr eingesetzt werden würde. Auch da fehlt natürlich irgendwie das Know-how, was eben schon angesprochen wurde, dass im Zweifel, wenn ein Informatiklehrer sowas machen will, dann muss er in seiner eigenen Zeit sich da ransetzen und in dem gesamten Computerkabinett Linux und GIMP und Blender und andere Open-Source-Software, LibreOffice und sowas installieren. Und das ist verbesserungswürdig, meiner Meinung nach.
Ich würde da auch gerne nochmal kurz mit anknüpfen. Freie Software zu nutzen, ist das eine so, das finde ich total cool und das würde ich voll unterstützen. Aber ich würde da sogar noch weitergehen, nämlich indem man Schülern, Menschen generell auch vermittelt, ja, wie erkenne ich denn Fehler in Programmen? Und wie tue ich einen Bug-Report stellen? Wie tue ich diese Fehler an Entwickler weiterleiten? So auch wenn ich selber vielleicht nicht programmieren kann. Aber es gibt ja genug Menschen, die das können und die das auch tun, die das leidenschaftlich tun, die das auch an Community-Projekten aktiv sind. Wie kann ich die Community auf meine Art und Weise unterstützen? Sei es, dass ich etwas übersetze, sei es, dass ich vielleicht eine Grafik male, sei es, dass ich einen Bug-Report schreibe. Aber dazu muss man halt erstmal lernen, wie das überhaupt geht. Und das kann man halt mit freier Software auch sehr gut tun.
Nochmal zu dem Thema vorher und was schon am Anfang der Sendung leicht angeklungen ist. Ein Problem ist erstens also nicht nur die Programme, die genutzt werden, sondern die Software an sich. Also zum Beispiel lernt man, ich glaube auch in der 6. Klasse oder 7. Betriebssysteme und der ganze Inhalt meines TC-Betriebssysteme-Unterrichts war eigentlich aufzuschreiben, Statistik von 2005 war es, glaube ich, paar 90% Windows, den Rest teilen sich ein Haufen Apple und ein bisschen Linux. Ich denke, das ist, also heute ist der Anteil an Linux ein bisschen gestiegen und man sollte den Schülern auch eben diese freien Betriebssysteme auch zeigen und eben nicht nur pure Windows-Domänen, einfach weil es jeder kann, zeigen. Und das Problem, das halt damit auch kommt, ist, viele, nicht nur Schüler, sondern auch andere Leute, kennen nichts anderes als eben diese Windows-proprietäre Software und wissen daher auch nicht, dass es anderes gibt, das vielleicht anders aussieht, aber sich besser bedienen lässt und die vor allem auch kostenlos ist.
Ganz kurz dazu vielleicht, ist halt die Frage, wie man Betriebssysteme definiert, ne? Also auf dem Desktop ist Windows sicherlich das Hauptbetriebssystem, aber die meisten werden ja Smartphones in der Tasche haben. Da ist Linux natürlich mit Android, also der Linux-Kernel mit dem Android-Betriebssystem Nummer 1. iOS ist auch kein Windows, ne? Das ist ein Mach-Kernel, wo FreeBSD irgendwie mit drin schlummert. Und auf der Serverseite ist Linux komplett unangefochten. Also da hat Linux halt die 90% irgendwie. Das heißt, es ist schon da ein bisschen vereinfacht zu sagen, dass Windows halt Nummer 1 ist, ne? Das ist halt der Desktop-Markt. Und ich finde, also da, klar, da ist halt das Problem, das ist die zweite Sache, die ich sagen wollte. Was ich halt oft gemerkt habe, ist, ich habe ja auch versucht, Leuten näher zu bringen, was Linux ist auf dem Desktop, und das ist meist daran gescheitert, dass die Leute halt wirklich zu Hause kein Linux haben. Das heißt, wenn du ihnen halt irgendwie vermittelst, wie sie mit Ubuntu irgendwas machen können, dann stehen sie halt zu Hause und da hat die Mama hat halt Windows 7 und die Oma hat Windows 10 oder sowas, und dann können sie das Wissen nicht anwenden, was dazu führt, dass sie dann sagen, na gut, wenn das eh in meiner Familie keiner hat, dann brauche ich das ja auch nicht wissen, ne? Und das ist halt so ein Henne-Ei-Problem. Da gibt es dann sicherlich auch Leute, die einfach rigoros da Ubuntu dann überall installieren, aber dann kommt die Mama an und sagt, ich kenne das nicht, mach das weg, ne? Das ist doof. So, das heißt, das ist immer so ein bisschen schwierig. Man muss halt gucken, mit wem man da redet, und nicht immer ist Linux auf dem Desktop die beste Sache, ne? Das muss man halt auch sehen.
Finde ich auch. Also ich muss auch ganz ehrlich dazu sagen, des Öfteren fehlen mir manche Dinge unter Linux, die ich dann halt irgendwo auf Windows schon finden kann. Aber gerade, was auch angesprochen wird, wurde, Android ist Linux, das wissen viele gar nicht. Also sie denken, Android ist halt das, was so auf Smartphones drauf ist, was nicht iPhone ist. Sieht halt anders aus, funktioniert anders und ist halt Android, was manche wahrscheinlich auch nicht wissen. Und selbst serverseitig wird, was ich so gesehen habe, im Schulbereich noch relativ wenig Linux angewendet, sondern da auch immer noch Windows.
Ein wichtiger Punkt, der so am Rande jetzt schon mit anklang, Windows dominiert den Informatikunterricht. Das liegt unter anderem auch daran, dass Microsoft ganz aggressiv in die Unis wie auch an die Schulen geht, dort teilweise Software kostenlos verteilt und so weiter, einfach um Leute anzufixen. Im Prinzip sind die wie Drogendealer, die das Zeug möglichst früh den Kindern unter die Nase reiben oder wohin auch immer und denen dann halt sozusagen vermitteln, das ist das Einzige, was es gibt und das setzt sich dann auch durch. Und was wir jetzt auch im Vogtland festgestellt haben, dass Firmen zunehmend den Informatikunterricht kapern, um Mitarbeiter zu finden. Also die gehen jetzt schon in 8. Klassen, 10. Klassen und schauen dort, dass sie Informatikunterricht machen können, um dort eben Leute zu finden. Und das ist eine, muss ich mal sagen, auch ganz schlimme Entwicklung, dass die Defizite, die die öffentliche Schule liefert, von Firmen aus genutzt werden für ihre eigenen Zwecke.
So, jetzt haben wir ja viel über Open Source gesprochen und ich denke, wir sind uns alle einig, dass wir das mehr sehen wollen. Den Drogendealer-Vergleich fand ich persönlich sehr gut. in den letzten wenigen Minuten könnten wir noch mal kurz darüber reden, dass eine Möglichkeit ja von Windows und von den ganz unterschiedlichen Betriebssystemen wegzukommen, ist das Web. Und da haben wir ganz viele Möglichkeiten der Kollaboration. Und das öffnet auch Möglichkeiten, wie die Schüler etwas gemeinschaftlicher miteinander lernen können, ohne den Lehrer so sehr zu benötigen. Wir haben ja jetzt während der Sendung unser Pad benutzt und auch das ist schon ein sehr einfaches Kollaborationsmittel. Etwas tiefgreifender wird es, wenn man solche Dinge wie so Projekt-Tools nimmt oder so Chat-Sachen oder es gibt etwas, was sich Nextcloud nennt. Und worüber sich Leute organisieren können und gemeinsam sich Dinge teilen können. Und ich persönlich fände das cool, wenn sowas in der Schule einfach mehr eingesetzt wird, weil es auch die Art des Unterrichts aufbricht.
Dann langsam mal gen Ende. Ich fand es sehr schön und ich glaube, abschließend bleibt zu sagen, dass wir alle, egal ob eine Schule jetzt Windows nutzt oder ob ein Lehrer Windows nutzt, primär uns dafür einsetzen wollen, dass es eine bewusste Entscheidung ist, dass die Leute wissen, wofür sie sich entscheiden, was das für Konsequenzen hat, was das für Probleme mit sich bringt, egal ob Windows oder Linux. Und ja, ich hoffe, wir wiederholen so etwas mal und ja, danke.
Super, dann danke ich allen fürs Zuhören. Das war das Penta-Radio und wir wünschen euch eine gute Nacht und spielen noch eine Musik und dann sind wir weg. Take me home. Over now.
Take me home.